herzlich willkommen und hallo zu Kane & Kate, dein Body-Mind-Therapy-Podcast, bei dem wir uns jede Woche treffen auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben, irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen, mit Yoga als unserem Kompass rund um Themen wie Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und tägliche Herausforderungen. Mein Name ist Sophia Thora und ich bin so froh und freue mich, dass du heute hier bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für diese Folge. Ich habe ein ganz fantastisches Thema mitgebracht, passend zum Frühling, das Thema Lebendigkeit und Lebensfreude. Das Thema von unserem Monthly Theme, es ist immer noch ein Zungenbrecher für mich, in unserem Kale & Cake Online Studio, ist diesen Monat The Power of Life. Wir haben da ja jeden Monat ein kleines Workbook, das dich begleitet mit Yoga-Philosophie, mit Hintergrundwissen, mit Coaching-Wissen, mit Journaling-Fragen und so weiter und so fort. Und das Thema von April, von diesem Monat, ist passend zum Frühling, The Power of Life. Also, was ist eigentlich Lebendigkeit? Das klären wir in diesem Monthly Theme. Was kann das alles sein? Woher kommt das eigentlich? Warum sind wir eigentlich lebensfroh? Warum sind wir lebendig? Warum sind wir es auch nicht? Also was hemmt unser Lebendigkeitsgefühl und unsere Lebensfreude? Was sagt die Yoga-Philosophie dazu? Ein paar wundervolle Fragen findest du dort noch. Und ich wollte heute einfach mit dir über dieses ganze Thema reden, wie ich das Thema Lebensfreude sehe. Das Thema Lebensfreude ist ja doch irgendwie ein individuelles Thema, was sicher auch von Kultur zu Kultur unterschiedlich ist. Und gleichzeitig ist es ein Thema, was uns alle verbindet, weil warum auch immer wir hier sind, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Freude an unserem Leben eines der höchsten Ziele ist, die wir alle haben. Dieses Gefühl, ja, mein Leben ist gut. Ja, ich freue mich daran. Ist doch irgendwie das, warum wir alles machen. Ja, also irgendwie ist es doch unser aller Ziel, unser aller Wunsch, ein Leben zu haben, an dem wir uns erfreuen können. Und ich habe da ein paar sehr interessante Beobachtungen zugemacht, die ich sehr gerne hier in diesem Podcast mit dir teilen möchte. Und zwar ist es ja doch so, dass es ja gar nicht so einfach ist zu sagen, ach, Lebensfreude ist ja sowas Schönes. Cool, ich will das, ich nehme das, ich habe das und fertig. Sondern vielleicht hast du ja auch in deinem eigenen Leben schon festgestellt, es gibt Phasen, da freuen wir uns am Leben. Es gibt Phasen, da finden wir das Leben furchtbar. Es gibt Phasen, da finden wir das Leben unfair und anstrengend. Es gibt Phasen, da können wir gar nicht fassen, wie gut es eigentlich ist. Und so geht unser Leben in Wellen. Und oft ist das, was uns das Leben schwer macht, dass wir irgendwo in diesen Wellen stecken bleiben, meistens weit unten, und den Umgang damit, dass unser Leben sich eben ständig verändert, nicht auf eine Art und Weise finden, die uns Leichtigkeit verschafft, sondern auf einmal wird das Leben schwer, auf einmal haben wir Verantwortungsdruck, auf einmal haben wir Sorgen, auf einmal haben wir Verpflichtungen, auf einmal kommt eine Schwere auf, die uns in unserer Lebensfreude hemmt und dann, wenn es blöd läuft, auch in der Energie, die wir dafür eben haben, unser Leben schön zu gestalten. Und die Yoga-Philosophie, die Psychologie und ganz viele andere Bereiche beschäftigen sich eben genau damit. Also wie können wir unser Leben so gestalten, dass es fließt? Und mit fließen meine ich, dass wir eben diese Höhen und Tiefen des Lebens, so wie sie kommen und so wie sie sind, gut nehmen können, sodass wir, auch wenn das Leben mal ganz oben ist und mal ganz unten ist, ein gutes Lebensgefühl haben und uns freuen können. Und ich habe da ein paar Bilder, die einmal sehr gut beschreiben, was eigentlich so die Grundlage von Lebensenergie und Lebensfreude ist. Aus der Yoga-Philosophie ist das erste Bild, das ich komme immer wieder drauf zurück, habe ich auch schon mal in einer Podcast-Folge hier erzählt, in der Podcast-Folge über die Samkhya-Philosophie. Da geht es eben darum, wie das Universum entstanden ist. Und das Universum ist so entstanden, dass der Materieaspekt namens Prakriti, also die Materie, die Unmaterie, aus der diese Welt geschaffen ist, angefangen hat, zwischen zwei Polen immer hin und her zu pendeln. Und die Yogis nennen das den Tanz von Prakriti, also das Bewegen von Energie, das, was unser Leben hier geschaffen hat. Dieser Kreislauf, der an irgendeinem Punkt angestoßen wurde, ist ein stetiger Tanz, ein stetiges Hin und Her zwischen zwei Polen. Diese Pole sind einmal Tamas, das ist quasi Ruhe, wenig Energie, Rajas, Unruhe oder sehr viel Aktivität, viel Energie. Und eben dieses Kippen geht immer von dem einen und zum anderen. Und manchmal pendelt es sich aus in der Mitte. Das ist Sattva, das ist quasi der Zustand von Ausgeglichenheit, den wir anstreben, wenn wir quasi ja den Weg der Mitte gehen und Ausgeglichenheit und auch unsere Mitte suchen, was wir ja auch mit unserer Yoga-Praxis tun. Ja, also das bedeutet, wenn etwas entsteht, wenn Leben entsteht, so wie die Welt geschaffen ist, der Aspekt der Urmaterie bedeutet dieser Tanz. Also immer Veränderung und immer ein Kippen von, es ist mal ruhig und schwer und tief, wenig Energie und mal ganz viel, mal expandierend, mal schnell, mal warm, mal, ja, wie die Pole eben sind, Licht, Dunkel und dann dazwischen. Und unsere Aufgabe ist es quasi als Teil dieser Welt, als Teil dieser Materie, diesen Tanz mitzutanzen. Und je mehr wir uns diesem Tanz hingeben und nicht versuchen, ihn zu blockieren, umso leichter wird es auch für uns. Der zweite Aspekt, den ich sehr interessant finde, ist ebenfalls aus der Yoga-Philosophie. Und es gibt in der Yoga-Philosophie auch so etwas wie die Dreifaltigkeit. Und zwar gibt es dort Brahma, Vishnu und Shiva. Und das sind drei Götter, die für bestimmte Aspekte des Lebensrades oder des Lebenszykluses stehen. Und zwar ist Brahma der Gott der Schöpfung, also durch ihn erst quasi das Prinzip, durch das Leben entsteht. Vishnu ist der Erhalter, das Prinzip, was dafür sorgt, dass das, was ist, erhalten bleibt. Und Shiva ist der Zerstörer, der dafür sorgt, dass das, was ist, vergeht. Und wir sehen es ja auch so ein bisschen in den Jahreszeiten, ja, also die Energien, Frühling, das ist so ein Neuanfang, neue Energie. Auf einmal fängt wieder die Natur an zu leben, die Sonne kommt raus, auch unsere inneren Lebensgeister. Also wenn du genauso frühlingaffin bist wie ich, dann kannst du das wahrscheinlich nachvollziehen. Irgendwie kommt da Leichtigkeit auf. Irgendwie ist es doch irgendwie schön. Irgendwie ist man wieder draußen und es ist warm und wir, wie alle Lebewesen auf dieser Welt, richten uns hin zur Sonne und machen vielleicht für einen Moment die Augen zu, atmen die warme Luft ein und denken uns, ah, das Leben ist schön. Und haben eben vielleicht da etwas leichter einen Moment von Lebendigkeit und Lebensfreude, weil es sehr greifbar ist. Im Sommer ist Fülle da, die Welt ist satt und grün und das kann man dann quasi dem Erhaltenden, dem Vishnu-Prinzip gleichsetzen. Und Shiva ist quasi das, wo es zu Ende geht. Shiva ist der Zerstörer. Und das ist quasi der Herbst. Da merken wir schon so, es kommt vielleicht so ein bisschen eine Wehmut auf. Die Welt leuchtet nochmal in ihren schönsten Farben. Und dann kommt der Winter. Die Bäume werfen ihre Blätter ab und die Welt kommt zur Ruhe und stirbt auf irgendeine Art und Weise, um dann wieder neu geboren zu werden im Frühling. Und was ich das Schöne an diesen drei Aspekten finde, ist, dass sie zeigen, dass alle diese drei Aspekte zum Rad des Lebens gehören. Also Lebendigkeit ist nicht nur Frühling, wenn wir das Neuentstehen von etwas wahrnehmen, dann nehmen wir das Leben zwar wahr, aber das Leben ist auch die Vergänglichkeit und auch der Tod. Und der Shiva-Aspekt ist quasi zwar der Zerstörer und auch der Aspekt, wo etwas zu Ende geht, aber, oder die Yogis bezeichnen es gar nicht so sehr als Ende, sondern man sagt, es ist quasi der Aspekt der Transformation, also wo quasi der Zustand von einer Sache in eine andere übergeht. Energie kann nicht weggehen, Energie bleibt, Energie kann sich immer nur wandeln und wenn quasi Energie von einem Zustand in den anderen übergeht, dann ist es quasi eine Transformation. Also die eine Sache stirbt, damit eine andere geboren werden kann. Und für alle, die jetzt sich für Mystik interessieren, ist es ja auch genau der Punkt, wo zum Beispiel die Alchemie ansetzt, die aus einem Element ein komplett anderes Element erschafft. Also wo wirklich etwas stirbt und nicht mehr existiert, um etwas Neues zu erschaffen. Und das ist Teil des Lebensprozesses. Das ist das, was wir quasi, in der Alchemie ist es ja auch ein höherwertiges Element, ja, also das ist quasi die reinste physische Form von Transformation und Weiterentwicklung, wenn man das so möchte. Und wir wollen uns hier jetzt einmal die Lebendigkeit oder das Prinzip von Lebendigkeit und Lebensfreude angucken unter diesen drei Aspekten, weil Lebendigkeit im Frühling, ganz ehrlich, das ist leicht, das wissen wir doch alle, wie Lebendigkeit im Frühling geht oder wie wir das einladen können. Gehen wir aber auch noch ein bisschen näher drauf ein, und wo wir dann oft eben ins Stolpern kommen, finde ich zumindest, ist eben genau dann, wenn es in die Themen geht von etwas erhalten oder dann eben vor allem in die Themen von Transformation. Falls du dich übrigens für Yoga-Philosophie und Yoga an sich und auch deine Lebendigkeit interessierst, wir haben noch Plätze in unserem Teacher-Training, in unserer Yoga-Lehrerausbildung und Basisausbildung, 200 Stunden, die geht über 5 Module und startet im Juni. Da gehen wir auch genau auf diese Sachen nochmal ganz genau ein. Es ist tatsächlich auch wirklich eine Reise, die du gar nicht unbedingt machen musst, weil du Yoga-Lehrer werden möchtest, sondern eine Yoga-Lehrer-Ausbildung, ein Yoga-Teacher-Training kannst du auch machen, weil es einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung ist, diese 5 Module mit ganz vielen anderen like-minded People zu verbringen, in diese Yoga-Welt einzutauchen, wirklich dich total zu fokussieren und dort, ja, deine Aufmerksamkeit hinzurichten, wo es wirklich um das Verstehen und Fühlen deines Körpers geht, eben diese etwas spirituellere und tiefere Seite des Yogas, aus der du ja einfach auch wahnsinnig viel Halt und ja Seelennahrung irgendwo auch für dein Leben mitnehmen kannst und vor allem auch ein gutes Tool hast, was dich in deinem Alltag auch nach dem Training durch dieses etwas tiefere Verständnis begleiten kann. Wir haben noch ein paar Plätze, also schau gerne auf unserer Website nach. Ich packe dir das in die Shownotes. Genau, da gibt's dann auch ganz viel Yoga, Philosophie und ganz viele andere spannende Sachen. Gut, jetzt aber zurück zur Lebensfreude. Es gibt also diese drei Aspekte der Lebensfreude. Ich habe mal auf Wikipedia geguckt, was Wikipedia so zur Lebensfreude sagt. Da steht, Lebensfreude ist das subjektive Empfinden der Freude am eigenen Leben. In der Literatur findet sich der Begriff oftmals kombiniert mit weiteren erstrebenswerten positiven Attributen wie Selbstbewusstsein, Vitalität, Optimismus, Kreativität und Glücklichsein. Lebensfreude wird als das Gegenteil von Anhedonie und Depression beschrieben. Oder als das, was der Mensch anstrebt, will er eine Depression überwinden. Und ich finde das irgendwie ganz interessant, weil Depressionen oder eben genauso Krankheiten, die das Gegenteil von Lebensfreude sind laut dieser Definition, ja wirklich massiv zugenommen haben in den letzten Jahren. Also vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir uns das mal angucken. Und dann gab es da noch einen Abschnitt, den finde ich auch voll interessant, und zwar Lebensfreude in der Wirtschaft. Und da steht, um Lebensfreude zu ermöglichen, müssen nach Epikur, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie man den ausspricht, die Grundbedürfnisse nach Essen, Trinken und Kälteschutz gewährleistet sein. Alle anderen bezeichnet er als Luxusbedürfnisse, auf die man im Zweifel verzichten könnte. Luxusbedürfnisse im Sinne von Befriedigungserzeugung durch Bedarfsweckungswirtschaft, schönes Wort, begründet sich auf leerer Meinung und könnte schädliche Abhängigkeit zur Folge haben. Und auch das finde ich wieder interessant, weil wir quasi dieses Fehlen von Lebensfreude, das ist ja das, was er sagt. Also eigentlich können wir, wenn wir unsere Basic-Prinzipien, ja, der hat jetzt irgendwie Essen, Trinken, Kälteschutz, ich sag mal, es ist noch irgendwie Sicherheit und vielleicht auch ein Grundbedürfnis nach sozialen Kontakten und irgendwie Ausdruck und mich entwickeln können. Sagen wir mal, die sind alle irgendwie abgedeckelt, dann können wir eigentlich schon Lebensfreude entwickeln. Also wir brauchen eigentlich gar nicht viel. Aber irgendwo ist oft so ein kleiner Knacks drin, in dem, wie wir unser Leben wahrnehmen und verstehen, dass uns dieses erfüllte Grundbedürfnis, ich habe die ja jetzt schon ein bisschen erweitert, diese erweiterten, erfüllten Grundbedürfnisse nicht reichen. Dass wir nicht da sitzen können irgendwie in Dankbarkeit und sagen, hey, mein Leben ist schön, sondern es funkt ja irgendwie doch oft etwas dazwischen. Und da setzt dann quasi die Konsumgesellschaft an. Jetzt, ich bin ein Teil davon, ohne das verurteilen zu wollen, aber ich finde es interessant, dass wir ja uns quasi Lebensfreude einkaufen oder Lebensfreude künstlich versuchen herzustellen, weil wir sie eben in uns nicht finden. Und da möchte ich gerne mit euch jetzt reinschauen. Wie können wir Lebensfreude eigentlich in uns finden? Oder was können wir, was für Tricks gibt es, Lebensfreude zu kultivieren? Eine Sache, die mir noch ganz wichtig ist, Lebensfreude bedeutet für mich nicht, dass es einem immer gut gehen muss oder man immer da sitzen muss und sagen, yay, mein Leben ist gut. Ja, das geht ja gar nicht. Also bei manchen Menschen geht es vielleicht schon, aber es ist schwierig. Was das für mich bedeutet, ist ein Okay-Sein mit dem Fluss des Lebens. Und ein immer wieder an diesen Punkt zurückkommen von, ich fühle mich gut und aufgehoben und sicher und richtig da, wo ich bin. Und ehrlich gesagt ist das häufig nicht der Fall. Und das ist Lebensfreude für mich. Und Lebensfreude, habe ich ja schon gesagt, ist super individuell, ist von Kultur zu Kultur verschieden. Das kann jeder für sich selber definieren. Und du kannst dir auch einfach mal fragen, okay, dich einfach mal fragen, was ist Lebensfreude eigentlich für mich? Es geht da auch gar nicht um einen Maßstab und zu sagen, du bist lebensfroh, du kriegst 100 Punkte, du bist nicht lebensfroh, du kriegst nur 2. Sondern es geht wirklich einfach darum, und darum geht es mir auch, einfach mal zu gucken, hey, so wie die ganze Sache aussieht, braucht es nicht viel, um sich des Lebens zu erfreuen, und trotzdem ist es manchmal schwer. Was bedeutet Lebensfreude eigentlich für mich? Das, worauf wir irgendwie alle hinarbeiten, was vielleicht für uns alle etwas Unterschiedliches bedeutet, unterschiedliche Nuancen hat, aber dieses Grundgefühl ist wahrscheinlich ein ähnliches. Wie kann ich vielleicht ein paar Nuancen in meinem Leben anpassen, mir darüber Gedanken machen, mal hineinfühlen, um Lebensfreude vielleicht ein bisschen mehr zu kultivieren? Der absolute Killer von Lebensfreude ist natürlich Stress. Lebensfreude hat, haben wir ja oben in der Definition schon gesehen, Depression. Depression hat sehr viel mit einem körperlichen Ungleichgewicht von Hormonen zu tun, haben auch in der Behandlung von Depression arbeitet man ja quasi damit, dem Körper wieder das Gefühl geben zu können von Glück durch eben die Manipulation des Hormonhaushalts. Also und Stress ist keine Frage, selbstverständlich ist der absolute Killer. Wenn wir ein ausgeglichenes Nervensystem haben, wird es uns leichter fallen, lebensfroh zu sein. Darauf gehe ich aber hier jetzt gar nicht so sehr ein, sondern all die Sachen, auf die ich eingehe, sind eigentlich auch immer in Verbindung, ja, damit, dass wir gucken, dass wir nicht so viel Stress haben. Und der erste Aspekt ist eben dieser Brahma-Aspekt, Anfangsenergie. Und ich finde, bei Kindern sieht man das oft, wenn Dinge etwas Spielerisches haben, wenn man an etwas rangeht mit der Einstellung, wow, ich lerne jetzt etwas. Ich schaue mir etwas an und ich betrachte es mit neuen Augen. Und diese Anfangsenergie immer mal wieder in sein Leben einzuladen, lässt, ja, ist wie ein Aufbrechen von Bestehen und alten Strukturen und lässt einfach so ein bisschen Lebensenergie fließen. Das kann wirklich sein, indem man zum Beispiel Dinge, die man schon immer gleich gemacht hat, einfach mal anders macht, etwas Neues dazulernt oder sich, manchmal finde ich auch wirklich einfach nur das Lernen von neuen Dingen, sich vielleicht eine Reise bucht und sich, obwohl man sich jetzt vielleicht gar nicht so sehr für Kultur und Länder oder sonst irgendwas interessiert und da einen Draht dazu hat, mal da reinfuchst und sich neues Wissen aneignet, was vielleicht nicht genau da liegt, wo man jetzt sich absolut damit beschäftigt hätte. Dass man eine neue Sportart lernt, das mache ich total gerne, und sich dabei die Freiheit nimmt, sich selber auf eine neue Art und Weise zu entdecken und zu erfahren. Weil wir sind oft so in unserem Trott und so in unseren gewohnten Mustern drin. Und das macht irgendwie ein bisschen alt und steif. Und Neues in diese verschiedenen Aspekte zu bringen, finde ich, ist eine Sache, die Lebendigkeit fördert, mit der wir Lebendigkeit auf eine sehr einfache Art und Weise leben können. Vielleicht morgen mal einfach andersrum zur Arbeit gehen, keine Ahnung. Oder mit links die Zähne putzen und mal gucken, was bei dir passiert. Und was ich auch immer eben ganz schön finde, ich kultiviere das sehr viel tatsächlich, indem ich einfach neue Sportarten lerne oder neue Sachen lerne. Und ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, sehr perfektionistischer Mensch oder nicht unbedingt perfektionistisch, aber ich will sehr gerne gut sein in den Dingen, die ich tue. Und ich erlaube mir dann immer, die Dinge mit spielerischer Leichtigkeit zu tun. Weil, ja, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel eben eine neue Sportart lerne, dann will ich schon irgendwie, dass es gut geht, aber Hauptsache es macht Spaß. So, Anfangsenergie, Raman, ja, den Frühling zelebrieren, die Sonne zelebrieren, erste Male zelebrieren, Neues zelebrieren. Dann der zweite Aspekt, der ist jetzt quasi dieser Vishnu-Aspekt, der erhaltene Aspekt, ist, diesen Aspekt wirklich auch mitzunehmen in unseren Alltag. Also, wir wissen es alle, ausreichend Bewegung, ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung und ich packe noch ein paar weitere dazu, regelmäßig meditieren oder eben Achtsamkeit üben, regelmäßig das Nervensystem bewusst beruhigen, regelmäßige Auszeiten für den Kopf, ja, auch mit Auszeit meine ich keine Verantwortung, kein Müssen, keine Auszeit ist nicht, wenn du zu Hause aufräumst, außer du machst es aus Genuss. Auszeit ist wirklich, wo dein Nervensystem abschalten kann. Und Zeit für Lebendigkeit. Also Zeit für etwas, was dir Freude macht. Zeit, wo du das Gefühl hast, da kann deine Seele baumeln. Zeit, wo du das Gefühl hast, hey, macht mir sau Spaß. Zeit, die vielleicht auch nicht produktiv ist. Ja, Basics übrigens. Ist auch ein Reminder an mich. Und dann eben auch noch ein zweiter Aspekt, der über dieses Erhalten von Basics herausgeht, ist, finde ich, ein Aspekt, wie man mit sich selber umgehen kann und mit dem, was ist. Und ich hatte da in dem letzten halben Jahr wirklich schöne Momente mit mir selber. Und zwar geht es da darum, wie wir mit unseren Problemen umgehen oder mit unseren Eigenarten, an denen wir arbeiten. Ja, du hörst diesen Podcast, du interessierst dich wahrscheinlich für persönliche Weiterentwicklung und hast vielleicht zum Beispiel schon mal festgestellt, dass du ein Persönlichkeitsproblem hast, in Anführungsstrichen. Ich nehme einfach mal ein Beispiel, weil da kann ich das immer ganz gut erklären. Ich bin sehr idealistisch. Das bedeutet, ich habe abnormal hohe Ansprüche an mich selber und an Personen, die mir nahestehen. Und die sind sau gemein und schwer zu erreichen. Und ich bin sau streng, was das angeht. Da gibt's kein Wenn und Aber, wenn du die nicht erreichst, zählt's nicht. Wenn ich die nicht erreiche, zählt's nicht. Und ich habe da so genaue Vorstellungen, da ist so mein Steinbock-Kopf, der da einfach so gemein ist und diese Vorstellung auch nicht loslässt. Das muss dann so sein. Und dieses Thema kommt natürlich immer wieder, das ist eines meiner Lebensthemen, die habe ich mitbekommen. Das wird mich wahrscheinlich auch immer wieder begleiten. Jetzt ist es aber natürlich so, dass ich eben dieses Perfektionismus- oder Idealismus-Thema, das ist mir bewusst und dann arbeite ich daran und dann löse ich es auf und dann denke ich mir, oh, zum Glück bin ich nicht mehr so idealistisch und perfektionistisch und zum Glück habe ich diesen Druck nicht mehr und zack, kommt's wieder um die Ecke irgendwo, anders kriege ich mir wieder Druck, denk mir, was ist hier los, wieso habe ich wieder Druck, schau hin, wieder das gleiche Problem, nur in einer anderen Verpackung. So, ich bin Idealistin, was mache ich dann? Ich habe ja ein Problem erkannt, ich habe dieses Problem gelöst und es kommt wieder, also bestrafe ich mich zuerst dafür. Sag, oh Mann, irgendwie jetzt, ich habe es schon wieder nicht richtig gemacht, wieso kann es eigentlich sein, dass ich es immer noch nicht gecheckt habe und so weiter und so fort. Und dann werde ich erstmal ordentlich geschimpft, warum ich hier jetzt nicht die Leistung erbracht habe. Ich bin Coachin, ich bin Yogalehrerin, ich sollte es besser wissen, wie habe ich mir jetzt dieses Bein schon wieder selber bestellt und so weiter und so fort. Da gibt's so unterschiedliche Themen. Vielleicht kennst du das ja auch von dir selber, dass du dir denkst, hey, warum kommen diese Themen eigentlich immer zurück zu mir? Und ich habe wirklich in der letzten Zeit und besonders im letzten Jahr einen sehr guten Umgang damit gefunden. Und zwar in der Erkenntnis, dass es bei Problemen nicht darum geht, sie aufzulösen oder sie wegzubekommen, sondern sie einfach für einen selber zu nutzen, für mich zu nutzen. Also mein Idealismus wird nie weggehen. Ich werde immer sehr hohe Anforderungen haben, aber diese hohen Anforderungen brauche ich auch manchmal. Diese hohen Anforderungen ermöglichen mir, dass ich sehr gute Leistungen erbringe und erfolgreich bin in meinem Job. Aber es ist halt die Frage, habe ich die im Griff und bin ich mir dessen so bewusst, dass ich sie für mich verwenden kann, und zwar dann, wenn ich sie brauche. Und gebe ich anderen Dingen genug Raum, zum Beispiel dem Anteil in mir, der wertschätzend mit dem umgeht, was ich erreicht habe und nicht sagt, ah, hätte es noch besser sein können oder hey, du hast den Standard von dir selber da ganz oben nicht erreicht und mich selber immer damit fertig mache. Ja, also kann ich die dafür verwenden, für mich zu nutzen. Das ist der Maßstab, den ich ansetze. Nicht, sind die weg, sind die schon aufgelöst oder noch da, sondern wie gut habe ich es geschafft, meine Themen für mich zu nutzen. Und ich arbeite damit schon sehr lange, nämlich mit dem Prinzip der buddhistischen Psychologie, das habe ich euch hier, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Und hab's, das braucht aber immer ein bisschen, bis man das dann integriert. Ja, die buddhistische Psychologie sagt eben, ich befreie mich nicht von meiner Krankheit. Ich befreie mich inmitten meiner Krankheit. Ja, und das ist eben auch dieser erhaltende Aspekt, meine Themen, meine Probleme, alles, was in mir ist, alles, was ich habe, ist da. Das geht nicht einfach weg. Das transformiert sich vielleicht. Aber es gibt einfach Lebensthemen, die haben wir mitbekommen. Und es ist nicht meine Aufgabe, die abzulehnen, wegzumachen, aufzulösen oder sonst irgendwas. Es ist meine Aufgabe, sie anzunehmen und für mich zu verwenden. Und das ist die Kunst. Und ich finde das wahnsinnig schön und wahnsinnig entspannend, weil es ist echt, mich selber so zu schimpfen ist, oder von mir selber so geschimpft zu werden, ist nicht schön. Das Gefühl zu haben, versagt zu haben, ist überhaupt nicht schön. Aber das Gefühl, dass es voll in Ordnung ist, wie ich bin, und dass ich mit diesem Anteil voll in Ordnung bin, wie ich bin, aber halt einfach lernen darf, dass nicht der übernimmt und sagt, wo es lang geht, sondern ich. Dass die anderen Teile in mir, die mir vielleicht ein bisschen besser tun in manchen Momenten, auch mehr Raum bekommen. Und dass ich ein bisschen verstehen kann, für was ich den eigentlich benutze. Ja, also bewisch nur diese Energie des Erhaltens, einmal diese Basics und dann eben einmal auch annehmen, was ist. Und das Leben ist nicht perfekt. Und wieso soll ich denn mit meiner Lebensfreude und mit dem Annehmen und mit dem Genießen und mit dem Okay-Sein mit mir warten, bis ich mein Problem gelöst habe? Ist doch schade. Ich kann doch einfach mit meinem Problem glücklich sein und es Teil von meinem Leben, mit dem ich okay bin, sein lassen. Und jedes Mal wieder, wenn ich diesen Switch mache, also es ist auch nicht, dass ich in meinem Kopf dann, wenn ich merke, dieses Problem ist wieder da oder ich mache mir schon wieder den Druck, ich hänge schon wieder in meinen Schleifen drin, ich hänge schon wieder in meinen Mustern drin, denke, oh ja, jetzt ist alles gut, sondern ich schimpfe erst, ich mache mich selber fertig und immer mehr, jedes Mal, übe ich und es gelingt mir immer schneller, da rauszukommen und zu sagen, ah, warte mal, dieses Gefühl von, hey, ich habe gerade an mir gearbeitet und jetzt fühle ich mich ertappt, mein Herz wird dann ein bisschen schwerer, ich kann ein bisschen schwerer atmen, ich denke mir, was zur Hölle, warum schon wieder, hört es eigentlich nie auf, oh Mann, warte, ja, richtig, es hört nie auf, es wird immer genauso weitergehen, aber es ist nicht schlimm. Das ist die Energie, mit der ich arbeite in diesem Leben. Das ist die Energie, die da ist. Ich lerne sie für mich zu verwenden, anstatt gegen mich. Und dann kann ich mich damit entspannen und damit ins Fließen kommen und damit in die Lebensfreude. So, und das hat eine ganz andere Energie. Und in diesem Moment, wo ich das realisiere, hört die Welt ein Stück mehr auf, ungerecht zu sein, hört die Welt ein Stück mehr auf, gegen mich zu sein. Und ich denke mir, eigentlich macht es doch Spaß, dieses Leben. Der dritte Aspekt, der wahrscheinlich der schwierigste von allen ist, ist der Aspekt des Todes, der Aspekt des Endes, der Aspekt der Transformation. Und er ist, glaube ich, einfach am schwierigsten, weil wir einfach sehr viel nicht wissen. Ja, wenn was Neues entsteht, dann sind wir entspannt. Da wissen wir zwar auch nicht unbedingt, was entsteht, aber es entsteht was, es ist etwas da. Wir verlieren nichts. Und der Tod ist einfach dadurch, dass er mit sehr viel Schmerzen auch verbunden ist, häufig und vor allem emotionalen Schmerzen, manchmal auch körperlichen Schmerzen, ja, einfach sehr ausgeklammert in unserer Gesellschaft. Und alles, was eben so in Richtung, sagen wir mal, es entsteht etwas, dann haben wir diesen Peak und dann geht's in die andere Richtung, da ist es irgendwie nicht, das ist nicht so gut integriert bei uns. Was da passiert, ist nicht so gut integriert. Manchmal denke ich mir auch so, früher waren alte Leute halt weise Leute und man hat sie um Rat gefragt und das waren die, wo man sich hingewandt hat. Und heutzutage sind alte Leute Leute, für die man sich nicht mehr interessiert. Also es gibt bei uns nicht irgendwie so einen Tribe und einen Stamm und dann gibt es die alten Weisen, sondern ja, das ist irgendwie anders. Und die Angst vor dem Tod ist unser größter Motivator zu überleben. Und gleichzeitig ist es aber doch so, dass immer, wenn was zu Ende geht, irgendwie in meiner Beobachtung, also in mir selber, Unsicherheit entsteht und auch in anderen Unsicherheit entsteht oder eben dann ein Festhalten, dass wir einfach mit diesem Prinzip nicht so vertraut sind, dass wenn wir loslassen, dass wenn Dinge zu Ende gehen, auch dass wenn wir Schmerzen prozessieren, dann etwas Neues entstehen kann und es oft, wenn dieser Transformationsprozess, wenn diese Verarbeitung von einem Ende und von einem Schmerz auf eine produktive Art und Weise, das ist nicht das passende Wort, ich will es jetzt mal, stattgefunden hat, danach oft was Besseres entsteht. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht in eurem Leben, aber bei mir ist sehr häufig etwas Besseres entstanden und meistens ist das Bessere einfach eine liebevollere Beziehung zu mir selbst, eine engere Beziehung zu mir selbst, ein dichteres Gefühl von Liebe und Geborgenheit in mir. Und da musste ich durch ein paar schmerzhafte, transformative Prozesse durchgehen, aber danach ist es irgendwie immer besser geworden. Und das ist keine allgemeine Regel, ja, aber es ist etwas, was ich bei mir und bei sehr vielen anderen beobachte und wieder, ja, von Kultur zu Kultur verschieden. Und das gilt auf gar keinen Fall für alle Menschen, aber das ist meine Beobachtung. Und ich habe eine These. Die stelle ich jetzt hier einfach mal auf. Es ist nicht meine These, es ist einfach nur eine Frage, weil ich finde, ich bin ja, habe ja eine super spirituelle Seite und meine super spirituelle Seite glaubt daran, dass alles miteinander verbunden ist und dass der Kampf und der Krieg, den wir draußen in der Welt erleben, den Kampf in unserem Inneren repräsentiert. Dass Mutter Erde, die zugrunde geht, ein Ausdruck des Ungleichgewichts von männlicher und weiblicher Energie für uns ist. Und ich habe da manchmal Gedankenspiele. Ja, das ist nicht die Basis von all meinem Glauben, aber das ist wie so ein Was wäre wenn, was einfach in meinem Hinterkopf sehr oft mitschwingt. Und manchmal schwingt da die Frage mit, was wäre, wenn wir alle lernen würden, eine Pause zu machen? Würde dann vielleicht der Winter zurückkommen? Ist unser Hetzen, unser angespanntes Nervensystem, unser Burnout, auch irgendwie dieses Burnout der Welt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, weil das ja aus meiner Welt ist und meine Welt ist, also 1% der Menschen dieser Welt haben eine Welt wie ich. Aber ich fand es irgendwie interessant. Ich finde solche Gedankenspiele interessant. Ich habe mich da mal ganz kurz mit drauf mitgenommen. Und was ich aber eigentlich zu dem Umgang noch eben mit dieser Transformation und mit diesem Schmerz sagen möchte, ist, dass mir ein paar Dinge geholfen haben, mit dem Schmerz von Transformation, mit dem Schmerz von Tod umzugehen. Und zwar ist es ganz einfach so, dass unsere Zellen eine Information brauchen dafür, dass sich etwas verändert und diese Information ist oft Schmerz. Der Punkt, wo alte Energie auf neue Energie trifft, der Punkt, wo sich etwas in einem Leben verändert, der Punkt, wo Transformation entsteht, ist mit einem Schmerz verbunden. Und die Frage ist, wie wir den Schmerz interpretieren. Und wenn ich zum Beispiel an meinen Liebeskummerschmerz als Jugendliche denke, oh mein Gott, die Welt ist untergegangen. Dieser Schmerz, dieses Zusammenziehen meines Herzens hat sich angefühlt, als würde sich einfach unter mir ein riesengroßes Loch auftun. Ich würde hineinstürzen und ich bin in ein so großes Drama gestürzt, auf dem ich morgens aufgewacht bin und einfach nicht wusste, wie mein Leben weitergehen soll. So, das war der Schmerz. Heute habe ich die kleine Schwester manchmal noch. Ist das dann eher Verlustangst oder die Erinnerung, dass mir wieder so wehgetan wird? Und es ist aber immer noch das gleiche Zusammenziehen meines Herzens, der schwere Atem. Oh, dieses schwere Herz. Und ich habe aber einen anderen Umgang mit mir, weil ich weiß ganz genau, dass in dem Moment, wo ich diesen Schmerz fühle, ich am allermeisten Geborgenheit und Liebe brauche. Und das, was so weh tut, der Verlust davon ist. Und mir bewusst zu machen, dass ich zwar vielleicht einen anderen Menschen verlieren kann, aber niemals mich selber, ist zum Beispiel wirklich etwas, was mir hilft, mich in dieses Gefühl rein zu legen, rein zu fühlen, rein zu atmen, ganz genau nachzufühlen, wie tut mein Herz weh, wie ist es schwer, was sind meine Gedanken, was macht mein Atem, und dann meine Arme um mich zu legen und mich zu halten und damit zu sein und das nicht wegzudrücken und es da sein zu lassen und zu weinen, wenn ich weinen möchte, sauer zu sein, wenn ich sauer sein möchte, und einfach für einen kurzen Moment mit mir zu sein. Und damit meine ich nicht, dass ich mich irgendwie reinsteige und mir sage, oh, es ist so schlimm und oh, es tut so weh und oh, ich verliere den und was wäre, wenn und oh, ich habe so Verlustangst, sondern sein mit mir und sagen, hey, es ist okay. Es ist okay, ich bin da, mir passiert nichts. Ich kann das aushalten, ich kann damit sein und ich nehme diesen Prozess an und ich öffne mich dem, was aus diesem Schmerz geboren werden kann. Weil es ist Transformation. Danach kommt etwas Neues. Und das für mich selber zu verstehen, hat meinen ganzen Umgang einfach mit dem Schmerz verändert, weil ich habe nicht mehr so Angst davor. Ich habe nicht mehr so diesen Impuls, ich muss alles tun, damit es nur nicht weh tut. Ich habe auch einen Verlust in meinem Leben, das habe ich euch hier auch schon mal erzählt, erlitten von einem Menschen, der mir unglaublich nah war, wie ein Bruder. Und das tut bis heute weh. Man kann das gar nicht als schmerzvoll empfinden. Aber ich kann den transformativen Wert dieses Schmerzes sehen. Die Liebe und das Mitgefühl, die daraus entstanden ist. Das Verständnis und die Tiefe für das Leben, was daraus gewachsen ist. Und wenn ich es aus dieser Seite sehe, wenn ich Schmerz so behandle, wenn ich mit Schmerz so umgehe, entsteht auf einmal wieder Energiefluss. Dann entsteht Transformation. Dann entsteht sowas wie Heilung. Und das bedeutet aber, es ist nichts passiert. Dieser Schmerz ist nicht weggegangen. Der ist immer noch da. Sogar mein Liebeskummerschmerz ist immer noch da und ich kann den immer noch wahrnehmen. Nur gehe ich anders damit um und er ist, wie auch beim Erhalten, nicht mehr etwas, was mich jagt oder was ich unbedingt vermeiden will oder was etwas Schlimmes ist, sondern es ist einfach ein Moment, ein Gefühl, ein Wahrnehmen und dann entsteht etwas daraus. Und in dem Moment fließt das Leben wieder. Und in dem Moment kann sogar Lebensfreude entstehen. Weil, kennt ihr das, wenn was so richtig weh tut und man auf einmal merkt, boah, ich bin lebendig? Oder sieht, was man alles hat, wenn man was verliert? Ja, das ist auch so ein Kontrast. Und die Frage ist eben, bleiben wir stecken in dem Kontrast? Rennen wir davor weg oder nehmen wir diesen Schmerz, der uns in diesem Leben, auf diesem Planeten, eben nun mal einfach mitgegeben wurden, und nutzen ihn wieder für uns und kreieren daraus Lebensenergie, Lebensfreude und nehmen ihn mit, akzeptieren ihn, dass er dazugehört und sagen, hey, dieses Leben mit allem, was dazugehört, wird genossen bis in die tiefsten Tiefen und in allen Möglichkeiten. Und ich weiß, dass das für ganz viele von euch da draußen nicht leicht ist. Und ich bin zum Glück gesegnet mit viel Lebensfreude, aber ich hatte dunkle Zeiten in meinem Leben, wo ich mir nicht habe vorstellen können, wie sich ein leichtes Leben anfühlen kann. Und es hat sehr viel mehr gebraucht als diese drei Aspekte, aber ich glaube, das sind meine tiefsten Learnings, dieser Umgang mit Schmerz, das Annehmen, die Basics. Es ist so wichtig. Übrigens, gerade weil Lebensfreude so viel mit unserem Hormonhaushalt zu tun hat. Unserem Körper muss es einfach gut gehen. Wir können tief spirituell sein, wie wir wollen. Wenn die Basics nicht stimmen, wenn wir uns nicht um die Materie kümmern, bringt uns das gar nichts. Deswegen, das ist wichtig. Und dann eben diese Anfangsenergie genießen. Da ist die Lebensfreude ja wirklich auch sehr greifbar. Und ja, ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Ich hoffe, du hast vielleicht heute noch einen Moment der Stille oder einen lauten Moment, an dem du dir denkst, hey, dieses Leben ist schön, es macht Spaß, es fühlt sich gut an, in Momenten zumindest. Ich wünsche dir diesen Moment heute von ganzem Herzen. Vielleicht hat dich die ein oder andere Sache hier inspiriert, Und vielleicht hilft sie dir dabei, ein bisschen sanfter mit dir zu sein, die Energie deines Lebens ein bisschen besser fließen zu lassen und dadurch ein bisschen mehr Freude in dein Leben einzuladen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du hier diesen Podcast hörst, was übrigens auch ein großer Teil meiner Lebensfreude ist. Ja, diese Dinge teilen zu können, ist etwas, was mir so viel Spaß macht und wofür ich unglaublich dankbar bin. Und das ist auch das Letzte, was mir Lebensfreude schenkt. Und ein kleines Ritual, das ich habe, ist, immer wenn ich diese Momente habe, wo ich mir denke, oh mein Gott, mein Leben ist schön, dann schaue ich nach oben und sage, danke. Keine Ahnung an wen, aber danke. Und damit auch danke an dich. Ich freue mich, wenn wir uns hier ganz bald wieder hören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch gerne einen Kommentar da bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Wenn du Inspiration hast, schreib mir gerne eine Nachricht oder Anmerkungen oder ja, einfach nur, ob dir die Folge gefallen hat. Da freue ich mich auch immer sehr, sehr, sehr darüber. Und wir hören uns hier ganz bald wieder. Mach's gut und bis dahin.